Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen, muss mich nicht mehr vorstellen, das wurde ja gerade schon gemacht. Ich darf am Anfang die Geschichte, die wir ja schon gehört haben, ungefähr vom Inhalt her, uns noch kurz lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Auch das wurde am Anfang erwähnt. Diese Geschichte finden wir nur im Johannesevangelium, aber es gibt Handschriften des Neuen Testaments, da finden wir sie auch an anderer Stelle, zum Beispiel im Lukasevangelium. Und der Ausleger Otto Michel, der in Tübingen Professor für Neues Testament war, für einigen von Ihnen wahrscheinlich ein Begriff, jetzt schon viele Jahre verstorben, der hat gemeint, diese kleine Geschichte von Jesus und dieser Frau, die wollte keiner der Evangelisten aufnehmen in sein Evangelium, als es zusammengestellt wurde, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Weil diese Geschichte so ungewöhnlich war, so erstaunlich, dass sie für die meisten gar nicht in den Zusammenhang zu passen schien. Aber Johannes hat sie aufgenommen. Aber es war und ist bis heute umstritten, ob diese Geschichte überhaupt an diese Stelle gehört und ob sie überhaupt von Johannes stammt. Es gibt aber gute Gründe, ich möchte es jetzt nicht sehr ausführen, dass wir vertrauen dürfen, diese Geschichte gehört ursprünglich zum Johannesevangelium dazu. Otto Michel hat so geurteilt, diese Geschichte bringt wie keine andere im Neuen Testament. Das Besondere von diesem Jesus von Nazareth zum Ausdruck. Und er meinte, es sei eine vielleicht die wichtigste Geschichte im Neuen Testament. Und ich hoffe, dass ich versuchen kann, Ihnen das ein bisschen deutlich zu machen heute Abend, wie wichtig diese besondere Geschichte ist, die so viel Anstoß erregt hat und wo viele meinen, auch gelehrte Theologen unserer Tage, die gehört gar nicht dorthin. In keiner Geschichte wird so die Herrlichkeit des Evangeliums und die Herrlichkeit Jesu Christi geoffenbart wie in dieser Geschichte. Interessant ist, dass auch der Kirchenvater Augustinus, der wusste auch, dass dieses kleine Stück im Johannesevangelium umstritten ist. Und er wollte das gar nicht gelesen haben im Gottesdienst. Luther hat es in seiner Übersetzung der Heiligen Schrift aufgenommen und meinte, es gehört dorthin. Und wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, Michel meinte, Jesus wird hier geschildert wie sonst nirgends. Wo ist der Mann in dieser Geschichte? Haben Sie sich vielleicht auch überlegt, wenn man die Geschichte hört in Johannes 8? Da gehört doch immer zwei dazu zum Ehebruch. Wo ist der Mann? Im Mosegesetz heißt es, wer die Ehe bricht, soll sterben. Und zwar die Schuldigen sollen gemeinsam sterben. Ich möchte die Stellen jetzt nicht ausführlich aufschlagen oder mit uns besprechen, aber das einfach zusammenfassen. Ganz eindeutig im 5. Buch Mose, im 3. Buch Mose: Wer die Ehe bricht, soll sterben und die Schuldigen sollen gemeinsam sterben. Nicht nur die Frau, auch der Mann. Ein Wort, das dort steht, möchte ich doch zitieren. Wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, der er beigewohnt hat. So sollst du das Böse aus Israel wegtun. Dann ist interessant, dass dieses harte israelitische oder mosaische Sexualrecht in der Zeit Jesu sehr aufgelöst war schon. Es gab verschiedene Traditionen, schon vor Jesus. Ich möchte jetzt erinnern an eine andere Ehebruchgeschichte der Bibel, an den David und die Bathseba. Ja, warum mussten denn die nicht gesteinigt werden? Beide. Es gab eine andere Tradition, schon damals begann die Auflösung dieses harten mosaischen Gesetzes, dass, wenn wie im Fall von David, der Ehemann der Bathseba war Hethiter, der Uriah, und nicht Israelit, dann stand auf Ehebruch keine Strafe. Eine sonderbare Regelung. Und man hat den Eindruck in der David-Geschichte, um das nur kurz zu erwähnen, der David entwickelt geradezu eine Strategie, wie er vorgeht. Er wusste, die Bathseba war mit dem Uriah verheiratet, also mit einem Ausländer. Man kann ihn deshalb strafrechtlich nicht richtig belangen. Er wusste, auch, wie er den Uriah wegbringen kann, wie er den beseitigen kann, indem er ihn vorne in die Heerreihen gestellt hat und er dort starb. Er hat sich alles genau überlegt. Als König nahm er sich besondere Vorrechte heraus. Er ging nach dem irdischen Recht straffrei aus. Aber Gott, wir wissen ja die Geschichte, Gott ging ihm nach durch den Nathan. Er entging Gottes Gericht nicht. Das Kind musste sterben, dann wurde der Salomo geboren. Wir kennen wahrscheinlich diese Geschichte. Also dieses harte mosaische Sexualrecht wurde sehr früh schon aufgelöst. Und die Frage in unserer Geschichte, wo bleibt denn der Mann? Der wurde doch auch beobachtet. Was wurde aus ihm? Die Frau wurde auf frischer Tat ertappt. Irgendwie war das ruchbar, diese Frau. Da kehrt immer wieder ein anderer Mann bei der ein oder vielleicht immer dasselbe wie immer. Und diese Männer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die lauerten auf diesen Augenblick, wenn das passiert, und waren dann ganz offensichtlich ganz in der Nähe, haben die Tür aufgerissen oder einen Vorhang aufgerissen oder wie immer. Es wird uns ja nicht genau beschrieben, auf frischer Tat hat man die Frau ertappt. Und sie mussten den Mann auch sehen, der dabei war. Es war so in Israel, dass wenn so etwas passiert, ein Ehebruch, dann bedurfte es zweier Zeugen. Ein Zeuge reichte nicht. Einer konnte nicht sagen, ich habe die Frau dabei erwischt, sondern zwei Männer waren es mindestens. Oder drei. Zwei oder drei war genau festgelegt. Im fünften Buch Mose finden wir das. Es war ihre Zeugenschaft. Zwei oder drei Zeugen waren nötig. Und dies war auch bei dieser Frau so. Zeuge sein eines solchen Geschehens war eine ungeheure Verantwortung. Der erste Zeuge, der das sah, durfte dann bei der Steinigung den ersten Stein werfen. Und dann prasselte der übrige Steinhagel auf dieses Opfer herein. Sie waren Zeugen. Sie waren auch ganz gewiss Zeugen, dass ein Mann dabei war. Aber sagten später vor Jesus nur die halbe Wahrheit. Auch hier merken wir, wie es in der Geschichte mit doppelter Moral zugeht. In dieser Hinsicht waren diese Männer nicht ohne Sünde. Sie haben nur die halbe Wahrheit gesagt. Sie haben den Mann laufen lassen. Wir wissen von ihm nichts. War er ein Bekannter von den beiden? Schriftgelehrt? Vielleicht war es ein Pharisäer und Schriftgelehrt. Irgendein Einflussreicher in der Gemeinde? Und man tat nach so, als hätte man ihn nicht gesehen. Oder ein Mann mit besonderer Ehre? Oder gar ein Verwandter, den man verschonen wollte? Interessant in der Geschichte, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit dem anderen? Man lässt ihn laufen. sonderbare Zeugen, die nachher so hart auftreten mit der Frau und so großzügig sind mit ihrer Zeugenschaft. Interessant in der Geschichte. Die unmittelbare Steinigung dieser Frau stand bevor. Es war im antiken Griechenland so und auch in Israel und auch dort in der römischen Provinz, dass wenn bei frischer Tat, wie bei dieser Frau, sie erwischt wurde, dann genügte dieser Tatbestand und dies, wenn Zeugen da waren, dass die Steinigung unmittelbar ohne Prozess, der noch stattfinden sollte, ausgeführt werden konnte. Und so war es hier offensichtlich auch. Im Tempel war Jesus. Er rechnet damit, Jesus, dass die Prozedur sofort beginnt. Obwohl normalerweise die Steinigung immer außerhalb einer Stadt stattfindet. Zufällig hat man den Eindruck in der Geschichte, war Jesus im Tempel. Im Johannesevangelium, im Kapitel 7 vorher, wird erzählt, wie aber eigentlich Jesus im Fadenkreuz seiner Gegner war. Sie warteten auf einen Augenblick, wie man ihn erwischen kann, eine Falle stellen kann, ihn überführen kann der Gotteslästerung. Im Fokus war eigentlich Jesus. Und jetzt war das natürlich eine günstige Gelegenheit, diese Frau in den Tempel zu zerren und dort in der Öffentlichkeit Jesus diese Fangfragen zu stellen, von denen wir dann hören. Jesus selber sollte zu Fall gebracht werden. Der Mann, der Mittäter war, sogar die Frau, waren in dieser Geschichte für diese Männer gar nicht so wichtig, obwohl sie ja ein Todesurteil erwarten musste. Es ging ihnen um Jesus. Schon im Kapitel 7 vorher wird erzählt, wie seine Gegner sich formieren, die Gegner Jesu. Sie ihn ergreifen wollen und der Nikodemus Einspruch erhebt, der einmal bei Nacht zu ihm kam und sagt, unser Gesetz verurteilt keinen ohne Prozess. Man muss ihn hören. Und Jesus erfährt Schonung. Er kann nicht ergriffen werden. Aber jetzt kommt gleich diese Geschichte. Also Jesus geht auf dieses Verfahren ein, von dem er auch weiß, dass es standrechtlich passieren kann, wenn jemand auf frischer Tat ertappt wurde und wenn wenigstens zwei Zeugen da sind. Aber interessant in der Geschichte ist jetzt, dass jetzt nicht einfach ein standrechtliches Verfahren, so fast so eine Art Lynchjustiz stattfindet, sondern Jesus das Verfahren in die Hand nimmt und aus diesem Verfahren, das die Männer inszenieren wollten, wird sowas wie ein göttliches Verfahren. Sie kommen zu Jesus. Diese Frau hat nun auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Was sagst du? Fragen sie ihn. Eigentlich müsste Jesus jetzt, wenn er diese Verhandlung weiterführt, und er wurde ja einbezogen, diesen Mann, der nicht da war, einfordern und sagen, den müssen wir auch sehen. Der muss auch vor Gericht gestellt werden. Dazu sagt Jesus aber in diesem Augenblick nichts. Das sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf dass sie eine Sache wider ihn hätten. Was tut Jesus? Er tut was Ungewöhnliches. Er schweigt und er predigt in diesem Augenblick nicht. Er schweigt. Und wir spüren in der Geschichte, Jesus war sofort bei dieser Frau. Er weiß genau, dass es ein Unrecht war, diesen Mann laufen zu lassen. Aber die Frau steht da auf dem Marktplatz und muss ihr Todesurteil erwarten. Jesus war sofort bei dieser Frau. Und er kämpft um sie. Übrigens das einzige Mal, dass Jesus schreibt, hier in Johannes 8 im Evangelium. Wir wissen von keiner anderen Stelle, dass Jesus schreibt. Und die große Frage natürlich für alle Ausleger, was schreibt denn Jesus hier? Ich möchte Ihnen da sagen, was zum Beispiel Otto Michel in seiner Auslegung dieser Geschichte meint. Er sagt, Jesus wendet sich nicht an Menschen, sondern an Gott. Bevor Jesus mit Menschen spricht, spricht er mit Gott. Aber was schreibt er? Michel meinte, er bekennt sich zum ewigen Willen Gottes. Vielleicht hat Jesus aufgeschrieben, auf den Steinboden, wo auch Sand liegt, nein, du sollst nicht Ehe brechen. Manche Ausleger meinen, Jesus hat das Wort aufgeschrieben, das er wohl auch kannte, weil er auch die Stellen der Schrift kannte aus dem Jeremia 17. Dort heißt es, du Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden, die sich von dir abwenden, werden in den Staub geschrieben. Denn sie haben den Herrn verlassen, den Quell lebendigen Wassers. Vielleicht hat Jesus diese Stelle aufgeschrieben. Es wird uns nicht berichtet. Und dann bückt sich Jesus. Und interessant in der Geschichte, da stehen die Männer mit ihrem ausgestreckten Zeigefinger und zeigen auf diese Frau. Und Jesus kniet auf den Boden. Wir hören zwar nur, dass die Frau steht. Vielleicht brach sie auch nach kurzem zusammen und kauerte am Boden, wissen wir nicht genau. Sie musste ihr Todesurteil erwarten. Jesus bückt sich auf den Boden. Auch das ist eine Geste, wie Jesus zu der Frau sich hält. Er war ganz bei ihr. Was wird diese Frau erlebt haben? Wir wollen dem auch nachdenken. Es wird so gegangen sein, wie vielen Menschen, die Jesus begegnet sind. Und darum geht es in der Geschichte, dass diese Frau Jesus begegnet. Dass sie in der Gegenwart Jesu ihre Situation plötzlich erkannten. Dass sie ihr Vergehen im Licht Gottes erkennt. Das heißt ja mal, wir kennen vielleicht diese Stelle in der Bibel, in deinem Licht sehen wir das Licht. Das bedarf ja besonderer Stunden in unserem Leben, dass unser Leben vom Licht der Ewigkeit beleuchtet wird und wir dann uns erkennen. Ohne dieses Erkennen machen wir uns ja alle was vor. Die Männer, die da stehen und urteilen und den Finger ausstrecken, die glauben ja alle, sie können vor Gott bestehen. Sie stehen nicht im Licht Gottes. Der Mann im Tempel, der im Hintergrund kauert und keinen Ehrenplatz hat und nur die paar Worte beten kann, Herr, sei mir Sünder, gnädig. Der war vom Licht Gottes getroffen. Und der Pharisäer, der sich rühmt, ich bin froh, dass ich nicht so bin wie die anderen und was er alles tut, der kannte das Licht Gottes noch gar nicht. Diese Frau steht in der Gegenwart Jesu. Und vielleicht wurde ihr dann noch deutlicher bewusst, ja, vor dem heiligen Gott ist mein Leben verfallen, bin ich schuldig. Und es erwartet mich jetzt die schreckliche Steinigung. Darf ich an der Stelle einen ganz kleinen Exkurs, was eine Steinigung bedeutet im Altertum und was wir davon wissen und sagen. Die Steinigung ist ja, so wissen wir, eine jahrtausende alte Art der Hinrichtung. Heute noch in verschiedenen islamischen Staaten Praxis. Sie zählen mal auf Afghanistan, Iran, Irak, Jemen, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Überall dort gibt es heute noch Steinigungen. Eine grausame Prozedur. Im Alten Testament wurden Menschen gesteinigt, die ein Verbrechen an Gott oder am ganzen Volk getan hatten. Beispiel beim Ehebruch wird es deutlich, darauf stand die Todesstrafe, die Steinigung, die Ehe ein Bild der Treue und ein Abbild der Treue Gottes. Wenn zwei Menschen so untreu werden, dann wird die Treue Gottes geschmäht. Es geht um Gott dabei. Das ist die eine Seite und die andere Seite, wenn wir beim Ehebruch bleiben, Verbrechen am gesamten Volk. Die Keimzelle eines Volkes. Die Grundelemente werden zerstört. Wir ahnen nur, dass darauf so eine schwere Strafe stand. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, wie unsere Welt sich verändert hat, wo wir heute stehen. Dass wir heute von höchstrichterlicher Stelle hören, möchte es nicht konkreter werden, dass von höchstrichterlicher Stelle ein Ja dazu gesprochen wird, dass die Keimzelle eines Volkes, einer Familie, nicht mehr das Zentrum ist, sondern zerstört wird und andere Lebensformen sanktioniert werden. Das war eine Entwicklung von dieser Zeit des Alten Testaments zu unserer Zeit. Ich bin noch kurz bei der Steinigung. Im Judentum zur Zeit Jesu gab es bestimmte Vergehen, die in der Tora genannt wurden, also im Gesetz Moses, die die Hinrichtungsart der Steinigung forderten. Man hat es dann herabgebrochen auf andere Dinge noch, vorsätzlicher Bruch des Sabbatgebotes, darauf stand die Todesstrafe der Steinigung. Wir erinnern uns, wie Jesus nur knapp diesen Anschlägen entgeht und gesteinigt werden soll. Anmaßung gegenüber religiösen Autoritäten, auch darauf stand die Todesstrafe. Denken wir die Streitgespräche mit den Pharisäern und Schriftgelehrten von Jesus, vor allem im Johannesevangelium. Jesus war in äußerster Lebensgefahr. Auf all dies stand die Strafe der Steinigung. Die Gefahr der spontanen Steinigung. Offiziell durften die Juden nicht steinigen. Eine Durchführung einer Steinigung während schweres Vergehens durfte nur der römische Statthalter, der hat die alleinige Entscheidungsgewalt bei Todesstrafen gehabt. Und jetzt fragen wir, ich möchte es nur kurz erwähnen beim Thema Steinigung, ja, wieso durfte dann der Stephanus gesteinigt werden? Kurz nach Karfreitag und Ostern. War ganz einfach so. Der Pilatus wurde im Jahr 36 abgesetzt, weil er in Ungnade fiel beim Kaiser Claudius in Rom. Und es hat ihm alles nichts genützt, dass er den Juden willfährig war bei der Tötung Jesu. Er war abgesetzt. Und der Nachfolger war noch nicht da. Und der Hohe Rat, das Sanhedrium, nützte diese Zwischenzeit, diese Vakanz, um bei religiösen Vergehen die Hinrichtung der Steinigung durchzuführen. Deshalb starb der Stephanus. Später gibt es ein ähnliches Beispiel. Der Herrenbruder Jesu Jakobus, der nicht zu seinen Jüngern gehörte, der aber eine Säule, so wird berichtet, in der jerusalemischen Urgemeinde war. Auch da war so ein ähnlicher Zustand. Der Festus, der damalige Statthalter, war gestorben und der Neue noch nicht da. Und dann hat man einfach versucht, diesen Jakobus beiseite zu schaffen, dieses Haupt der Gemeinde in Jerusalem. Man hat ihn von der Zinne des Tempels hinuntergestürzt und dann gesteinigt und ihn schließlich erschlagen. Der Herrenbruder Jesu, also einer seiner Brüder. Die Steinigung selber wurde ja so ausgeführt, dass man bis zur Hüfte oder bis zur Brust eingegraben wurde. Und dann kam der Steinhagel. Und der erste Zeuge, Augenzeuge, durfte den ersten Stein werfen. Nach Möglichkeit den Kopf treffen, dass derjenige oder diejenige betäubt war oder ohnmächtig war. Später hören wir im Judentum, kurze Zeit nach Jesus, dass man auch einen Betäubungstrank den Delinquenten gab. Aber es war erst später. Und warum habe ich das jetzt erzählt? Dies alles hat die Frau vor Augen, die hier auf dem Boden kauert oder auf dem Tempelplatz steht. Und wie geht diese Geschichte jetzt weiter? Ich habe vorher gesagt, wir sind in einem göttlichen Verfahren. Jesus nimmt das Verfahren an sich. Jesus wusste, dass den ersten Stein durfte der erste Augenzeuge werfen. Und jetzt sagt Jesus etwas Ungeheuerliches. Er gibt es frei, dass man Steine werfen kann. Er gibt die Hinrichtung frei. Aber er sagt nicht nur, wer der erste Zeuge war, darf jetzt beginnen mit dem Steine werfen, sondern wer ohne Sünde ist, das fügt Jesus hinzu. Und das ist der entscheidende Satz. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Also er sagt ganz Ja zu dem schrecklichen Urteil über dieses Vergehen und sagt, es kann jetzt beginnen. Es geht um Gottes Gesetz, das wir nicht übertreten dürfen. Aber er sagt nicht nur, der erste Zeuge darf jetzt in Aktion treten, der übrigens auch den Mann gesehen hat und den nicht angeklagt hat, der auch sterben müsste. sondern der, der ohne Sünde ist. Jesus stellt zwei Bedingungen, dass es beginnt. Das Zeugenrecht und die Sündlosigkeit. Und es geschieht etwas Sonderbares. Diese Männer, die sich so in ihrem Selbstbewusstsein sicher gefühlt haben, begegnen auch Jesus. Wir haben es am Anfang gehört. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und sie werden in dieser Begegnung mit Jesus, auch diese Ankläger, frei von ihrer bisherigen Einstellung. Plötzlich reagiert ihr Gewissen. Und sie erkennen, wir können nicht diesen Stein heben. Alle gehen weg, einer nach dem anderen. Jesus wird diese Männer angeschaut haben. Und dann gehen sie alle weg. Interessant ist, dass Jesus auch um diese Männer ringt. Wir wissen das auch aus den anderen Stellen der Evangelien. Er nimmt sich stundenlang Zeit für die Diskussion mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Er will sie gewinnen, nicht nur den Nikodemus, den einen, sondern alle. Zum Teil wurden die Pharisäer in ihrer jungen geschichtlichen Bewegung blutig verfolgt. Für Eintreten fürs Gesetz. Jesus wusste dies alles. Aber sie stellten sich gegen ihn und nun will er sie auch hier gewinnen. Er erreicht ihr Gewissen. Aber sie gehen weg. Ich möchte nochmal da Otto Michel zitieren. Er sagt an der Stelle, redet er von der Einstellung und von der Haltung Jesu. Gottes Recht ist es. Sie soll sterben. Und ich sage nichts anderes. Aber wer von euch kann es denn tun, ohne dass er selbst getroffen wird? Nur einer bleibt übrig, der für Gottes Recht eintreten kann, Jesus. Alle anderen nicht. Was auf dem Tempelplatz hier geschieht in Johannes 8, hat später Paulus ausgeführt in seinen Briefen und sagt im Römerbrief, alle sind schuldig und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Nur einer konnte für Gottes Recht eintreten. Jesus. Nur er konnte den Stein erheben. Und er lässt sich selber von dem Stein treffen, als ob er der Sünder wäre, über dem Gottes gerichtet steht. Und das ist die Perspektive in dieser Geschichte zum Karfreitag, die wir nicht vergessen dürfen. Jesus erteilt dieser Frau nicht eine Generalamnestie. Ich sage, es ist nicht so schlimm, nimmt Gott nicht so wichtig. Sondern von der ganzen Wucht des Gesetzes, von der ursprünglichen Wucht, wir haben vorher davon gesprochen, wie es im mosaischen Gesetz war, lässt er sich selber treffen, stellt sich unter das Urteil Gottes. Dann waren sie alle weg, nur die Frau war noch da. Und Jesus. Was wird diese Frau erlebt haben in diesen Minuten? Sie hat gemerkt, Jesus beginnt dieses Verfahren. Am Ende bin ich verloren. Er war ein Lehrer von Gott gekommen und er nimmt das mosaische Gesetz ernst, noch viel ernster als die Männer, die da rumstehen. Was wird diese Frau durchgemacht haben? Am Anfang vom Johannesevangelium darf der Johannes der Täufer mit einem ungeheuren klaren Blick erkennen, wer Jesus war. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und diese Geschichte erzählt genau davon. Deshalb hat sich Jesus so verhalten, weil er ihre Sünde auf sich nimmt und das Opferlamm Gottes wird. Nicht, weil er es leicht nimmt mit der Sünde. Er nimmt die Schuld auf sich. Wenn man sich vorstellt, was wäre gewesen, wenn Jesus nicht da gewesen wäre, was wäre denn mit der Frau passiert? Eine wunderbare Geschichte auch deshalb für alle, die Sünder, die Gott sucht und erreicht, dass er im richtigen Augenblick für sie da ist. Die Frau entging ganz knapp dem Tode. Es geht in der Geschichte um die Begegnung mit Jesus. Und alle kommen aus dieser Begegnung hervor, bleiben nicht so, wie sie vorher gewesen sind. Auch nicht die Ankläger, auch nicht die Frau. Das Wunder in der Geschichte, dass Jesus da ist. Die Begegnung mit Jesus und seinem Wort ist das Entscheidende. Ich möchte an ein Wort aus dem Johannesevangelium erinnern. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus ja. Er macht frei, die Wahrheit macht frei. Am Anfang gehört, steht irgendwie auch über dem Abend. Er macht diese Männer frei von ihrer Selbsttäuschung und Selbstgerechtigkeit und die Frau von dem furchtbaren Verhängnis der Sünde, das so ungeheure Folgen hat. Nach einem kurzen Augenblick vielleicht des Vergessens, dann diese ungeheuren Folgen. Niemand kann diese Frau davon erlösen, aber Jesus kann es. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, sagt Jesus in Johannes 8, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist im Neuen Testament Jesus, nicht ein Gedanke oder eine Erkenntnis mit unserem Verstand, sondern die Wahrheit ist er. Wenn euch der Sohn frei macht, das ist dort weiter in Johannes 8, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8 geht so aus, wenn man es weiterliest, dass die sich da abwenden, von denen wissen wir da nichts Genaues mehr, aber die Mehrheit und die Gegner Jesu sagen schließlich, er hat einen bösen Geist. Dann heißt es Johannes 8, 59, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Ihn wollte man eigentlich ergreifen. Und auch diese Geschichte hindert die Feinde nicht daran, jetzt den Übergriff auf Jesus zu machen. Sie verstocken sich ihm gegenüber. Sie erkennen ihn nicht. Nikodemus wollte eingreifen, aber Jesus kann sich ihnen nicht entziehen. Es geht um die Begegnung mit Jesus. Ich möchte zum Schluss noch was erzählen. Auf der Herfahrt im Auto habe ich eine CD gehört, und zwar aus dem Evangeliemann. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aus der klassischen Musik. Ein etwas unbekannter Komponist, Kienzle. Da singt auf der CD Fritz Wunderlich, ein wunderbarer Tenor. Dieses Wort aus den Seligpreisungen Jesus: Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Ein gewaltiges Stück Musik. Wenn ich es höre, bewegt mich es jedes Mal ganz stark. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Was hat diese Geschichte, die ich jetzt erzählen will, mit Johannes 8 zu tun? Diese Frau wurde doch nicht um der Gerechtigkeit willen verfolgt, sondern um ihrer Sünde willen wurde sie verfolgt. Um ihrer Ungerechtigkeit willen. Mit dem schrecklichen Verhängnis, dass sie im gleichen Augenblick wusste, mein Leben ist dem Tod ausgeliefert. Sie hat erlebt, existenziell erlebt, was Paulus einmal sagt, der Tod ist der Sünde Sold. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, von der wir kein Sündenbekenntnis hören, so verdamme ich dich auch nicht. Er schenkt dieser Frau den Himmel, nimmt die ganze Vergangenheit weg. Wir ahnen, dass Menschen, die so mit ihrer Not und ihrer Sünde verzweifelt waren und dann Jesus begegnet sind. Wir wissen ja von anderen, aus den Evangelien. Dass im Grunde nur diese Menschen etwas von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes wissen. Wem viel vergeben ist, sagt Jesus mal im Blick auf eine besondere Frau, der liebt viel. Der Simon, der Gastgeber, konnte nicht so lieben wie diese Frau, die ihn gesalbt hat, mit ihren Haaren getrocknet. Er hatte die Vergebung gar nicht nötig. Er war ein gerechter Pharisäer. Ihre vielen Sünden sind vergeben. Deshalb liebt sie viel. Und Jesus war umgeben von einer Schar von solchen Menschen, die in der Begegnung mit ihm zwar in das Licht Gottes getaucht sind und erkannten, ich bin verloren, aber auch Heilung bei ihm gefunden haben. Und die gehören zu ihm, gehen mit ihm. Die Frauen sind noch unter dem Kreuz bei ihm, als die Jünger schon längst weggelaufen sind. Sie lieben Jesus. Und diese Frau ist so ein Zeugnis, ein wunderbares Zeugnis der Größe, der Herrlichkeit, der Vergebung Gottes, der Vergebung Jesu. Sie hat es nicht verdient. Sie kommt in den Himmel so leicht. Wir frommen Leute ertragen das doch eigentlich gar nicht. Dass so jemand in den Himmel kommt. Die gleiche Geschichte ist die Geschichte vom Schächer am Kreuz. Der war ein Terrorist. Der hat sicher seinen Lebensfilm vor sich gesehen, als er dorthin gerichtet wurde, an diesem Balken. Und seine Untaten. Und er wusste mit dem anderen, wir verdienen zu Recht diesen Tod. Und dann schreit er zu Jesus in letzter Kraft, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann hören wir auch nicht, dass Jesus sagt, aber erst soll er seine Sünden alle bekennen. Sondern heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wenn ein Mensch seine Sünde erkennt, in dieser Tiefe, wie diese Frau, der Schächer am Kreuz, diese Frau hier auf dem Tempelplatz, dann bleibt gar nichts mehr vor Gott. Dann können wir Gott auch nicht mehr Eindruck machen durch ein Sündenbekenntnis. Dann muss er in diese Tiefe zu uns herabgreifen und das Wunder ist, dass er ganz einseitig von seiner Seite etwas tut. Und wer das erlebt und erfährt, der wird barmherzig mit anderen. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Mein Wunsch wäre an diesem Abend, dass wir aus dieser Geschichte verstehen, dass wir doch Jesus wirklich begegnen. Wir wissen so viel von ihm, dass wir ihm begegnen, dass es zu dieser Begegnung kommt, dass wir in sein Licht treten und dass wir erkennen, wer wir in seinen Augen sind, wer wir in den Augen anderer sind, ist völlig egal. Für was wir uns selber betrachten, ist genauso unwichtig, wie wir in den Augen Gott, im Licht Gottes sind. Und dann darüber glücklich werden, dass jetzt Jesus bei uns ist. Und darin liegt der ganze Ausweg und die Befreiung, die Wahrheit, die uns frei macht. Ich möchte schließen mit einem kleinen Abschnitt von Martin Luther. Ich möchte ihn so in dem Wortlaut, wie es Luther ziemlich ähnlich gesagt hat. Also das sind Worte dann, die wir so heute nicht mehr gebrauchen. Luther lebte auch noch nicht im Gender-Zeitalter und nahm da Rücksicht auf solche Dinge. Ich lese es einfach so, wie der Original von Luther war. In der Linie der Geschlechtsregister Christi ist zu merken, dass der Evangelist vier Weiber darin anführt, die in der Schrift sehr berüchtigt sind, als Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba. Aber der wohlberüchtigten Weiber als Sarah, Rebekka, Lea und Rahel, deren ist verschwiegen. Ich halte, dass es darum geschehen ist, weil sie Sünderinnen gewesen sind und dass Christus mit dem großen Geschlechte hat wollen geboren werden, da Huren und Buben darin sind, damit anzuzeigen, was für Liebe er zu bußfertigen Sündern trage. Denn rechte Heiligkeit, je heiliger sie ist, je näher sie sich zu den Sündern macht. Wenn Christus ein Pharisäer gewesen wäre, so hätte er sich ihrer nicht gerühmt. Ja, sie hätten vor ihm sinken müssen und er hätte die Nase gerümpft. Aber weil er heilig war, mussten sie unter seine Großmütter gezählt werden. In der Begegnung mit Jesus finden die Sünder die Befreiung. und die Erlösung und die Geborgenheit. Bei dem, der alles zudeckt, weil er alles auf sich nimmt. Ich hoffe, dass uns diese Geschichte zum Nachdenken anregt und dass sie uns verlangend macht nach einer Begegnung mit Jesus. Vielleicht brauchen wir ganz neu diese Begegnung, auch wenn wir ihn schon lange meinen zu kennen.